Kapitalanlage, Neubau oder Bestand, was ist attraktiver? Wer in Wohnimmobilien investieren möchte, steht immer vor der Wahl Neubau oder Bestand. Wir diskutieren die Vor- und Nachteile beider Optionen und hier die Fragen im Einzelnen. Starten wir mit den Grundlagen. Warum sollte man überhaupt aktuell noch in Wohnungen investieren und welche kaufen? Mit der Sonder-AFA hat doch der Neubau steuerlich die Nase vorn, oder? Welche Risiken sind jeweils im Neubau oder im Bestand die vorherrschenden? Wie schätzen wir die Mietsteigerungspotenziale in beiden Optionen ein? Und was ist der Rat, Bestand oder Neubau? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1A Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, der Immobilien-Podcast. Heute reden wir also über ein Thema, weshalb ihr alle da seid. Also wahrscheinlich deshalb, ihr habt es in der Überschrift habt ihr es also gelesen. Kapitalanlage, Neubau oder Bestand, darüber wollen wir reden. Und das können wir natürlich nicht, ohne hier uns freizumachen von jedem Eigeninteresse. Wir machen also keine Anlageberatung, sondern ein wissenschaftliches Abklopfen des Themas. Und dafür brauchen wir ihn, unseren weltgewandten, beliebten, durchaus bekannten, zuletzt noch gesehen im Fernseher und heute jetzt hier bei uns im Podcast. Moin, lieber Michael. Achso, warte mal, den gesamten Titel, den musst du haben. Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Jetzt, moin, Michael.
Hallo, Hauke, grüß dich.
Können ja hier nicht einfach irgendwelche Gewohnheiten durcheinander werfen und dann glauben, dass es okay ist, oder? Also, lass uns am besten in das Thema starten und zwar so ein bisschen mit einer grundlegenden Überlegung. Es ist ja aktuell alles schwierig, ne? Also die Probleme in alles, was mit Immobilien zu tun hat, ist immer Immobilien, Problem. Austauschbar, egal, überall, wo man hinguckt, alle ächzen und stöhnen. Deshalb die grundlegendste aller Fragen, warum sollte man aktuell überhaupt Wohnungen kaufen?
Ja, du hast recht. Angesichts der vielen Krisen, die da aufgemacht werden und der Diskussion, kann man sich dann natürlich schon fragen, ist das jetzt ein lohnendes Investment? Aber ich sehe es eigentlich so, dass die Chancen im Wohnungsmarkt ja nach wie vor sehr, sehr gut sind. Denn das Grundlegende stimmt ja einfach. Wir haben eine hohe Nachfrage nach Wohnimmobilien und wir bauen einfach viel zu wenig. Wir haben ja letzte Mal diskutiert über die Probleme im Wohnungsbau und da ging es ja um die geringe Produktivität, um die Probleme, was Fachkräfte und Ähnliches angeht. Was dann aber auch die Schlussfolgerung ist, naja, wir müssen was tun, wir müssen mutige Reformen angehen. Aber wenn wir ein bisschen realistisch sind, so ganz schnell kriegen wir das nicht gedreht, sondern wir gehen jetzt wahrscheinlich in ein paar Jahre, wo wir einfach viel zu wenig bauen. Ja, wir haben vorher schon zu wenig gebaut, wir bauen jetzt zukünftig zu wenig. Das heißt, Wohnungen sind einfach knapp. Und das zeigt sich eben bei den Mieten. Ja, wir sehen, dass die Mieten kräftiger steigen als in den Jahren zuvor. Die Neuvertragsmieten in vielen Großstädten ziehen kräftig an. Von daher ist das natürlich schon auch attraktiv. Ja, höhere Mieten bedeutet tendenziell natürlich auch eine gewisse Wertsteigerung. Und was eben auch noch hinzukommt, ist, wir haben ja durchaus auch die Perspektive, dass die Zinsen fallen. Ja, die EZB fängt jetzt an, die Zinsen zu senken. Das wird über kurz oder lang auch in den langfristigen Finanzierungszinsen sich spürbar niederschlagen. Auch wenn wir jetzt nicht wieder in die Niedrigzinsphase wie Ende der 10er Jahre eintreten, aber es wird doch eine Zinssenkung geben und auch das ist positiv, wird die Wertsteigerung nochmal steigern, also wird zu höheren Preisen führen. Auch das ist sicherlich spannend. Und was man auch nicht vergessen darf bei Immobilien ist, sie sind steuerlich nach wie vor attraktiv. Ja, man kann eben die Zinsen ja auch von der Steuerbemessungsgrundlage abziehen, also kann sie zumindest anrechnen in seinem Kalkül. Es gibt nach wie vor die steuerfreie Veräußerung nach 10 Jahren, wenn ich nicht gewerbsmäßig handel. Ich kann Abschreibungen geltend machen. Also all das sind natürlich auch spannende Dinge. Ich kann auch viele Kosten geltend machen. Zum Beispiel als Anleger kann ich ja die Erwerbsnebenkosten von der Steuerbemessungsgrundlage abziehen. Auch das ist ein Riesenvorteil gegenüber dem Selbstnutzer. Also ich glaube, diese Mixtur aus guten langfristigen Perspektiven, zumindest da, wo wir ein demografisches Wachstum haben, und das haben wir doch mittlerweile in relativ vielen Standorten, plus eben die Aussicht auf fallende Zinsen, stärkeres Mietwachstum, plus die steuerlichen Vorteile. Also das ist schon gute Kombination. Was man natürlich immer diskutieren kann, ist Timing. Ja, soll ich jetzt lieber noch warten? Soll ich jetzt zugreifen? Aber da würde ich sagen, naja, die Frage ist immer eher, optimales Timing zu treffen, das gelingt an der Börse nicht, das wird auch im Immobilienmarkt nicht gelingen. Wichtiger ist, glaube ich, dass man wirklich überzeugt ist von einer Immobilie, überzeugt ist, dass das ein gutes Investment ist. Und das ist, glaube ich, viel entscheidender, als dass man nur das optimale Zinstiming zum Beispiel hat.
Zumal eine Sache möchte ich dem noch daneben stellen. Ich von einem sehr viel älteren und erfahrenen Marktteilnehmer, der auch in der Projektentwicklung tätig ist, dem habe ich mal sagen hören, weißt du, vor 10 Jahren haben sie gesagt, ach, hätte ich doch vor 10 Jahren angefangen, und die 10 Jahre davor haben sie auch lieber vor 10 Jahren angefangen. Am Ende ist es ein bisschen egal. Wichtig ist, dass man anfängt, und egal, wann man eine Immobilie kauft, es fühlt sich in dem Moment des Kaufs immer gerade ein bisschen teuer an. Wer lange irgendwo mietet, kennt den Effekt, wenn er selber noch kein Eigentum ist. So, man lockt eine Miete ein und denkt so, boah, das ist eine ganze Menge, das relativiert sich nach 5 Jahren. So ist es ja meistens mit den Kaufpreisen auch. Der Inflation sei Dank, nicht wahr? Aber dann lass uns doch einsteigen.
Vielleicht bei den Anekdoten. Mir hat mal ein Investor gesagt, man muss dann investieren, wenn Blut fließt.
Du bist befreundet mit Warren Buffett?
Nein, aber der hat tatsächlich Anfang der 2000er Jahre in Berlin investiert. Der wollte seine erste Wohnung kaufen, und Berlin damals war so arm, aber sexy, aber wirklich die Perspektiven auch schlecht. Demografisch hatte man da nicht viel Land gesehen damals. Also die Prognosen waren natürlich auch alle falsch, aber der wollte eine Immobilie kaufen, eine Wohnung kaufen, und der Verkäufer hat ihm damals gesagt, naja, komm, nimm doch lieber 3, dann musst du nur 2 bezahlen.
Okay.
Ich glaube, das war sein bestes Investment überhaupt. Also vielleicht auch das als kleine Motivation.
Also insofern, aber es ist, du hast es gesagt, wie bei Aktien, so in der Retrospektive wäre es immer gut gewesen, Bitcoin gekauft zu haben oder bei Tesla schon früher eingestiegen zu sein oder Nvidia oder, und mit den Immobilien scheint es ja ganz ähnlich zu sein. In der Retrospektive wirkt immer die Vergangenheit ein bisschen attraktiver als die aktuelle Zeit. Insofern, lass uns jetzt drüber reden, Neubau oder eben auch Bestand, darum geht's ja. Wir haben aktuell die Sonder-AFA für den Neubau, damit müsste doch der Neubau, wenigstens was die Steuern angeht, die Nase vorne haben, oder?
Ja, also die Sonder-AFA ist natürlich schon attraktiv, weil man eben 5% degressiv abschreiben kann. Degressiv heißt 5% immer auf den Restwert. Das heißt natürlich, die Abschreibung wird entsprechend jedes Jahr ein bisschen kleiner. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich schon ganz interessant. Vorher waren es 3% auf den Neubau. Aber was man eben sehen muss, auch bei Bestandsimmobilien gibt es ja durchaus Möglichkeiten, auch steuerlich etwas geltend zu machen. Das ist letztlich so bei Bestandsimmobilien, dass du ja erwerbsnahe Investitionen auch sofort abschreiben kannst. Also bis zu 15% der Kosten kannst du direkt steuerlich geltend machen. Damit hat man natürlich auch einen erheblichen steuerlichen Effekt. Ja, also das heißt, wenn du jetzt eine gebrauchte Immobilie kaufst und eben dann investierst, zum Beispiel die Renovierung übernimmst oder vielleicht auch eine Heizung austauscht oder ähnliches, darf, wie gesagt, nicht über diese 15%-Grenze gehen. dann ist das eben auch eine steuerliche steuerlicher Vorteil, der dann über die ersten 10 Jahre zumindest fast gleichbedeutend sein kann mit dieser degressiven AFA. Und was eben auch möglich ist bei Bestandsimmobilien, es gilt ja im Bestand immer noch die 2%ige Abschreibung linear. Aber wenn man eben ein Gutachten nachweisen kann, dass die Restnutzungsdauer kürzer ist, kann man auch eine höhere AFA ansetzen. Auch das ist etwas, was durchaus interessant ist, was viele Unternehmen dann auch durchaus anbieten. Ja, also die solche Konzeptimmobilien zum Beispiel haben, auch das ist durchaus interessant. Also deswegen, die degressive AFA ist auf jeden Fall ein Argument, ein zusätzliches Argument für Neubau, das möchte ich gar nicht wegwischen, aber steuerliche Vorteile gibt es da durchaus auch im Bestand.
Okay, dann lass uns noch in ein anderes Thema gucken, das auch sehr interessant ist, weil ja viele Menschen angstgetrieben sind. Das kann man auch den Investoren nicht so ganz abnehmen. Und so ist natürlich die Betrachtung der Risiken immer etwas, das man nach Möglichkeit hedgen möchte. Nun hat ein Bestand sein Thema, ein Neubau ein Thema. Was würdest du sagen, vom aktuellen Hintergrund sind die Risiken jeweils? Also was im Neubau, was im Bestand?
Ja, also das größte Risiko, das man sicherlich im Bestand sieht, ist das Sanierungsrisiko. Ja, also das, was wir uns ja alle klar machen müssen, bis 2045 will man den klimaneutralen Gebäudebestand, also muss man viele Immobilien noch anpacken. Zumindest 40% des Wohnbestandes muss man wahrscheinlich noch grundlegend sanieren, damit man das überhaupt erreichen kann. Das heißt, wenn ich eine ältere Immobilie kaufe, muss ich damit eben rechnen und muss das entsprechend auch mit einkalkulieren. Ja, mit allem dem Aufwand, der damit verbunden ist, dass ich eben die Handwerker finden muss, dass ich gucken muss, wie kriege ich die Finanzierung zusammen etc. Also all das ist letztlich schon ein Risiko. Mittlerweile gibt es natürlich einige Unternehmen, die einem das abnehmen. Ja, also es gibt einige Fondshäuser oder Konzeptimmobilienanbieter, die das quasi mit direkt einpreisen von vornherein. Muss man natürlich schon damit rechnen, eine gewisse Marge geht da wahrscheinlich auch für den Betreiber ab. Das ist auch klar, aber man kann dieses Risiko dann quasi auch an einen weiteren übertragen. So, und beim Neubau habe ich natürlich auch ein paar Risiken. Das muss man schon sehen. Das erste Risiko ist natürlich, wann wird das Ding eigentlich fertiggestellt? Das kann sich mitunter ja verzögern. Je nachdem muss man eben auch, wie der Vertrag gestaltet ist, muss man auch damit rechnen, dass man vielleicht noch etwas nachschießen muss, weil die Baukosten vielleicht höher sind. Auch da muss man sich gut informieren. Ein ganz großes Risiko ist natürlich, der Projektentwickler oder der Bauträger geht pleite, geht in die Insolvenz. Das ist etwas, womit viele Menschen, gerade die Eigenheim kaufen wollten oder gekauft haben, auch im Moment zu kämpfen haben, weil das bedeutet oftmals, dass man sich selber drum kümmern muss, dass die Fertigstellung eben erfolgt, dass man mitunter auch ein neues Bauunternehmen finden muss. Also das ist oftmals sehr, sehr komplex. Ja, man verliert nicht das komplette Geld, aber man muss sich um vieles dann selber kümmern. Das ist nicht ohne. Und für den Kapitalanleger natürlich auch, klar, man möchte irgendwann Mieteinnahmen haben. Man muss ja auch schon vorab bezahlen, ja, also je nachdem 50% oder 75% muss man schon bezahlen, hat aber noch keine Mieteinnahmen und wenn es dann eben länger dauert, bis die ersten Mieter kommen, auch das ist eine Zeit, die man eben überbrücken muss. Also auch das muss man letztlich berücksichtigen, ja. Also, aber man ist natürlich auf der sicheren Seite, was die Technik angeht. Das ist kein Sanierungsbedarf erstmal, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, aber ein paar Risiken gibt es eben auch beim Neubau.
Genau, also Sicherheit erst nach Unsicherheit. Fällt jedenfalls beim Neubau. Wohingegen, genau, die Mieteinnahmen. Das ist natürlich ein richtig guter Punkt. Und dann ist aber ja natürlich die Frage, und auch hier haben wir schon mannigfaltig drüber diskutiert, wir haben unterschiedliche Mietniveaus. Wenn ich mir einen Bestand kaufe, dann habe ich möglicherweise ein Objekt oder eine Wohnung, da wohnt schon jemand drin, den kaufe ich dann mit. Der hat dann so je nach örtlicher Begebenheit auch erhebliche Rechte für die nächsten 10 Jahre, darf der nicht gekündigt werden, darf es nicht auf Eigenbedarf kündigen. Also du hast einfach dann jemanden möglicherweise in Anführungsstrichen an der Backe, der zu diesem Mietniveau eingeloggt hat, das Thema ist erledigt. Dann hat man zwar eine langfristige Finanzierung dagegen, aber trotzdem ist natürlich da irgendwie der Lack relativ schnell ab, wenn er nicht aus eigenen Stücken geht und du hast es nicht in der Hand, ganz anders im Neubau, da wohnt noch keiner drin, das ist alles niegelnagelneu. Möglicherweise war es auch ein bisschen teurer, aber ich habe da zumindest nach oben nicht so viele Deckel drauf. So, und nun ist die Frage, wie siehst du denn das Potenzial? Also gerade auch im Verhältnis zum Invest, lieber Bestand oder lieber Neubau?
Also ich finde den Punkt, den du gerade aufgerufen hast, den muss man wirklich unterstreichen, ne? Also viele Menschen kaufen eine Wohnung, wo ein Mieter dann eben drin ist und sehen dann, okay, wenn der mal geht, dann kann ich die Miete möglicherweise deutlich steigern. Das kann interessant sein, vielleicht auch nach einer Sanierung oder ähnliches, aber man weiß natürlich nicht, wie lange sind die Leute da tatsächlich drin. Und du hast Riesenprobleme, einen Mieter dann auch zu kündigen. Das muss man einfach klar sehen. Und es kann durchaus sein, dass gerade wenn die Miete niedrig ist und so angespannt wie der Mietwohnungsmarkt ist, dass dann viele Leute sagen, auch wenn die Wohnung vielleicht unpassend ist, ich bleibe lieber in dieser Wohnung, weil die ist jetzt eben entsprechend günstig, ja. Und auch das ist sicherlich ein Thema, das man einpreisen muss. Während beim Neubau, klar, du fängst mit dem Neubauniveau an. In der Regel gibt's dann eine indexierte Miete. Ja, da gibt es natürlich auch eine gewisse Sicherheit über die Mietentwicklung. Natürlich, der Mieter muss das auch mitgehen können, aber ich glaube, gerade die Indexmietverträge sind eben auch eine durchaus faire Sache, sind eine faire Aufteilung zwischen Mieter und Vermieter, weil die meisten Mieter eben auch eine Reallohnsteigerung haben. Das heißt, auch da wird die Miete leistbarer. Trotzdem habe ich aber eben die Mietsteigerung. So, und was, glaube ich, viele auch übersehen, ist, im Bestand habe ich eben auch oftmals die Mietpreisbremse. Die Mietpreisbremse gilt nicht überall, aber sie gilt in etwas über 200 Städten in Deutschland. Und die Mietpreisbremse sagt ja, du darfst nur 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Jetzt kam gerade vor kurzem der Mietspiegel für Berlin raus. Ortsübliche Vergleichsmiete, Durchschnitt 7,20 Euro.
Tja, schwierig. Schwierig.
Schwierig, ne? Das heißt, mit 10% obendrauf, also knapp 8 Euro den Quadratmeter kannst du verlangen. Neubau bist du bei 16, 18 Euro. Ja? Also das ist natürlich eine Riesendiskrepanz. Du könntest wahrscheinlich mehr aufrufen, ist aber natürlich immer das Risiko, dass du verklagt wirst und ist natürlich einfach nicht rechtmäßig. Ja? Also das heißt, diese Begrenzung muss man auch sehen. Natürlich, wenn man modernisiert, dann kann man mitunter auch eine höhere Miete dann verlangen. Aber auch bei der Modernisierungsumlage gibt es ja mittlerweile Begrenzungen. Maximal 2 Euro bei Netto-Kaltmieten von unter 7 Euro, maximal 3 Euro bei Netto-Kaltmieten von über 3 Euro, von 7 Euro. Also auch das ist begrenzt, ja. Also das heißt, das Mietsteigerungspotenzial ist sicherlich auch im Bestand sehr groß. Die Nachfrage ist sehr groß, das Interesse ist sehr groß, aber der regulative Rahmen ist eben durchaus restriktiv. Und da ist man im Neubau deutlich freier, weil der Neubau eben aus der Mietpreisbremse ausgeschlossen ist. Und von daher hast du sicherlich mehr Chancen, höhere Mietsteigerungen zu erzielen im Neubau. Das ist, glaube ich, schon ein Thema, das man berücksichtigen muss.
Okay. Wahrscheinlich komme ich da auch nicht so leicht rein, aber vielleicht auch doch.
Andererseits, es ist halt immer eine Frage auch der Abwägung. Andererseits, du zahlst natürlich im Neubau jetzt einen deutlich höheren Preis. Das muss man eben auch sehen. Also wir haben ja, die Preisschere zwischen Bestand und Neubau ist über die letzten Jahre enorm gewachsen. Da lagen mal früher nur 1.000 Euro dazwischen, mittlerweile auch 2.000 oder 3.000 Euro den Quadratmeter. Und auch das muss man natürlich entsprechend mit berücksichtigen. Also das ist keine so ganz triviale Abwägung, aber ich glaube, die Mietpreisbremse ist zumindest etwas, was man berücksichtigen muss und womit man sich dann genauer erkundigen muss, auch was zum Beispiel die Miete angeht im Vergleich zu der ortsüblichen Vergleichsmiete.
Ja, genau. Plus wir haben natürlich auch noch das ganze Thema mit den Genehmigungen und alles, was da so an Restriktionen dabei ist. Das heißt einfach, die reine Masse an Neubau ist natürlich nicht so groß. Aber nun nochmal sozusagen zum Abschluss, was ist dein Rat? Wobei natürlich an dieser Stelle auch nochmal ein Hinweis gemacht werden muss, ich habe es vorhin schon gesagt, das hier ist keine Beratung für deine Investitionsstrategie. Wenn du Beratung suchst, konsultiere jemanden, der alle Lizenzen dafür hat und sich auch sicher fühlt. Das, was wir hier machen, ist vor allen Dingen, um eine Einschätzung von Privatpersonen, in diesem Fall uns beiden, wiederzugeben. Ihr seid bitte weiterhin selbst verantwortlich. Genau. Disclaimer Ende. Aber nun trotzdem, Michael, was ist deine persönliche Einschätzung? Bestand oder Neubau?
Ja, also den Disclaimer fand ich sehr, sehr wichtig. Tatsächlich haben wir immer die Makroperspektive, aber ich glaube, die ist auch hilfreich an der einen oder anderen Stelle, eben für denjenigen, der sich damit beschäftigt. Ich glaube, was deutlich geworden ist, beide Segmente haben so ihre Vor- und Nachteile. Ja, Bestand und Neubau haben so Vor- und Nachteile und natürlich gibt es auch Graubereiche. Es gibt die ganz alte Bestandsimmobilie, die du grundlegend sanieren musst, und es gibt aber auch einen relativ neuen Bestand, wo du vielleicht auch den ersten Jahren gar nicht viel machen musst, weil die quasi noch neuwertig ist. Also auch das muss man, glaube ich, berücksichtigen. Ich glaube auch, es ist nicht per se das eine besser oder schlechter. Ich kann zu keinem abraten. Man muss sich nur eben der jeweiligen Risiken bewusst sein. Ich würde sagen, du hast es vorhin so schön gesagt, im Neubau habe ich so während der Herstellungsphase so ein paar Risiken. Aber wenn ich dann durch bin, dann bin ich auf einer relativ sicheren Seite. So, und ich würde sagen, diese Sicherheit, die muss man auch ein bisschen bezahlen. Die Rendite im Neubau ist, glaube ich, schon ein bisschen geringer als im Bestand. Im Bestand hat man sicherlich das ein oder andere Schätzchen, kann vielleicht auch wirklich günstiger einkaufen und dann auch vielleicht über Sanierungsmaßnahmen dann entsprechend Renditen hebeln. Aber alle glauben, dass sie günstig einkaufen. Alle glauben, dass sie da ein Schnäppchen machen. Irgendjemand vertut sich da auch, weil im Durchschnitt sieht's eben schon so aus, dass du den richtigen Preis bezahlst. Also auch da würde ich vorsichtig sein. Ich glaube, wie gesagt, mehr Rendite kann man vielleicht im Bestand sogar erzielen, aber es gibt eben auch da entsprechende Risiken. Also irgendwo, there's no free lunch, heißt es so schön, ne? Es gibt nichts umsonst. Faktisch ist für mich aber wichtig, wir brauchen eigentlich alle Immobilien, wir müssen mehr neu bauen, wir müssen den Bestand sanieren, wir können eigentlich kaum auf Immobilien verzichten, vielleicht in manchen ländlichen Regionen, da brauchen wir weniger Wohnungen, aber ich glaube, das ist auch nicht unbedingt das, was der Kapitalanleger avisiert, sondern da geht es ja mehr um die Ballungszentren, und ich glaube, da können wir auf keine Wohnung verzichten. Insofern gibt es Berechtigung für beide Formen. Wo man sich, glaube ich, noch grundlegend entscheiden muss, ist, ob man aktiver Investor sein möchte oder passiver Investor sein möchte. Also passiv heißt, ich überlasse es eben jemand anders, der sich hauptsächlich um die Verwaltung kümmert, um die Sanierung vielleicht auch kümmert, um Mieterauswahl etc. Das ist bequem, kostet wahrscheinlich ein bisschen Rendite. Aktiv bedeutet, ich kümmere mich um alles selber. Und gerade wenn ich natürlich die Sanierung auch selber durchführe, ist das auch eine Chance, aber auch ein entsprechendes Risiko, ne? Und dann ist man nicht mehr nur Hobbyinvestor und Anleger, sondern dann bist du eher wirklich Unternehmer. Das muss man sich eben auch klar machen. Also von daher, es gibt im Immobilienmarkt alle Spielarten. Wir brauchen letztlich alles. Und wie gesagt, für mich ist es zumindest so, dass die Perspektiven im Wohnungsmarkt nach wie vor gut sind. Insofern ist das immer noch ein attraktives Investment.
Und wer würde denn schon Unternehmer wollen? Also werden wollen, das ist ja furchtbar, gruselig. Diese Immobilienunternehmer, das ist eine Gattung von Mensch, die lehnen wir ab. Pauschal. Wir wollen alles regulieren und hier nur noch, ne?
Man sieht ja, ne, die Immobilienunternehmer sind, die müssen auch noch Podcasts machen, um sich über Wasser zu halten.
Ne? Ja, okay. Punkt geht an dich. Vielleicht ist es auch einfach nur, weil es Spaß macht, aber ja, ist auch ein Punkt. Na gut, dann danke ich dir herzlich für deine Einschätzung. Das ist auf jeden Fall wie immer sehr lehrreich und hat natürlich auch immer wieder neue Aspekte. Wenn du da draußen auch noch einen Aspekt hast, den wir hier nicht bearbeitet haben, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kommentierst du es, zum Beispiel bei YouTube ganz einfach, oder bei Apple kannst du es kommentieren in der Podcast-Library, oder aber du schreibst mir eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Im Übrigen würden wir uns auch wahnsinnig über eure Unterstützung freuen auf YouTube. Kommt gerne und lasst uns ein Abo und eine Unterstützung da. Ein Kommentar hilft, ein Daumen nach oben hilft, das alte YouTuber-Spiel. Ich danke dir, Michael, für deine großartigen Wissensschätze, die du hier wieder völlig frei mit uns teilst. Und dann würde ich sagen, genieß diesen fantastischen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.